Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute habe ich einen Gast, den ich auf meiner Co-Active Coaching-Ausbildung kennengelernt habe. Der Thomas Teichler hat damals assistiert. Und Thomas, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor.
Ja, hallo Marc. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen. Ich bin Coach, Teamcoach, Trainer und Berater und habe mich vor anderthalb Jahren selbstständig gemacht. Gemeinsam mit einem Freund haben wir das Unternehmen Lead to Trust gegründet. Und das hat bei uns eigentlich so die Krönung unseres bisherigen Berufslebens bedeutet. Also nämlich auf der Basis der Beratung jetzt ins Coaching mit Einzelpersonen und auch mit Teams zu gehen. Von meinem Hintergrund her habe ich mal Betriebswirtschaftslehre und Philosophie studiert. Und das zeichnet sich eigentlich immer noch auch in meinem Ansatz aus, wie ich an Themen rangehe oder wie ich auch an die Frage Coaching und Teamcoaching rangehe.
Okay. Philosophie als erstes oder als zweites?
Als zweites.
Als zweites, okay. Hätte ich jetzt gesagt, als erstes hätte ich gesagt, ja, okay, dann musst du noch was Zweites studieren, wo du noch was anfangen kannst. Ne?
ja, das ist sehr lustig. Also ich habe BWL studiert an der European Business School, bin dann zu Roland Berger gegangen und habe dann nochmal nebenbei an der Jesuitischen Hochschule in München Philosophie studiert. Und das hat dann auch meinen Lebensweg verändert, in der Tat. Okay. Hat es neue Anregungen gegeben daraus.
Sehr spannend. Aber gut, steigen wir mal direkt ein mit meiner Frage, die ich jedem Gast eigentlich stelle, ist, ja, wie würdest du ein passioniertes Team, ein leidenschaftliches Team definieren?
Leidenschaftlich, ja, das Wort Leidenschaft hat ja sowas von Leiden, hat ja sowas von etwas drin, was man mit Fervre, mit Inbrunst verfolgt. Wo man also mit seinem ganzen Wesen irgendwie dabei ist. Und wenn ich da an, da ist so dieses, das was fast was Blindes drin, fast was Zerstörerisches. Und ich denke da immer zuerst eigentlich an den Sport. Auch bei einem leidenschaftlichen Team würde ich an die deutsche Fußballnationalmannschaft jetzt der letzten 5-6 Jahre denken. Und das ist was, Leidenschaft ist für mich, ein leidenschaftliches Team hat eine größere Bandbreite von Verhaltensweisen. Also man ist eben, oder das Team ist dann eben nicht nur gut in seinen Aufgaben, sondern es ist gut und mit Leidenschaft dabei. Es ist besonders motiviert. Es ist emotional. Es kann die eigenen Gefühle für die Zusammenarbeit anzapfen. Und das können nicht alle Teams.
Also ja, leidenschaftlich. Das hat mich jetzt gerade daran erinnert an wo du es gerade gesagt hast, Fußballmannschaft, ja, an Bastian Schweinsteiger, ne? Finale.
Genau.
Von der letzten WM schon blutend verletzt und trotzdem noch irgendwie alles gegeben, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist mir gerade auch dieses Gesicht oder dieses Bild in den Kopf gekommen, ja.
Richtig. Und wenn man dann die Schweini-Nationalelf nimmt und vergleicht mit der EM-11 von 1982. Ich glaube, es war eine Europameisterschaft. Wie sie irgendwie, Deutschland lag irgendwie 1-3 zurück gegen Frankreich und ist durch schiere Willenskraft wieder rangekommen. Das war Willenskraft, das war Disziplin. Würde ich sagen, es war Leidenschaft? Nee. Da war die Leidenschaft fehlte. Das war Willenskraft.
Okay.
Und ja, so würde ich halt sagen, dass das passionierte Teams sind emotionale Teams, haben die ihre Gefühle zur Verfügung in dem, was sie machen, in ihrer Zusammenarbeit, in ihrem Product Delivery, Service Delivery, ihre Produktentwicklung. Sie können auf ihre Gefühle zugreifen und tun das auch im Umgang miteinander.
Okay, wie würde es dann im Arbeitsumfeld aussehen? Wie würde man das von außen erkennen können eventuell?
Schon daran, dass Emotionalität und Körperlichkeit neben der Mentalität und der Vernunft auch zur gemeinsamen Arbeit gehören, sein dürfen und auch ganz natürlich sind und herangezogen werden im Umgang miteinander. Da gehört zu, da kann genauso ruhig und still diszipliniertes, fokussiertes, hochmotiviertes Arbeiten sein, wie auch lautes sich freuen, sich gegenseitig so High Fives geben. Und der letzte Chris, der meinte so, ja, we hugged each other and we cried each other with each other. Also diese Dinge sind auch dabei. Es ist eine Dynamik im Sinne dessen, dass der Ton stark modelliert wird und nicht monoton durchläuft. So würde ich sie beschreiben. Ich würde passionierte Teams nicht als hochemotionale Teams beschreiben, sondern es sind Teams, die Emotionen auch zur Verfügung haben und auch nutzen. Neben ihrer Disziplin, neben ihrem Fokus.
Ich glaube, auch bei solchen Teams, du kommst in den Raum rein, auch wenn sie gerade ruhig arbeiten, du merkst einfach, wenn du ein Gefühl für hast, kriegst du einfach diese Energie irgendwie mit, die da im Raum ist.
Richtig.
Ja, was mir häufiger liebt, du läufst in so ein Büro rein und denkst hier so, Durchschnittsenergie, irgendwie geht gerade gar nichts, du merkst irgendwie, da ist gar keine Energie da. Und dann kommst du aber in so ein Team rein, wo du merkst, da geht's ab. Da kommst du schon rein und kriegst schon fast so eine Gänsehaut oder so ein Prickeln auf den Arm, wo du merkst, da ist irgendwie Energie im Raum da.
Ja, ich finde, das kann man.
Ja.
Es knistert, da ist intensiv.
Genau, es knistert so ein bisschen, ja. Das stimmt, das kann man immer sehr. Sieht man auch sehr schön immer, wenn Firmen aus Verzweiflung ganz häufig solche Taskforces bilden, wenn das Produkt nicht fertig wird oder das Projekt nicht fertig wird. Und dann schließt man irgendwie so ein paar Leute, meistens sehr gute Leute, in einen Raum irgendwo ein, in Anführungsstrichen, die dann in wenigen Wochen das Projekt richten sollen. Mhm. Ja. Und dann kommt auch oft so eine Energie auf, ja, die man beobachten kann.
Da ist, jetzt fällt es mir, wo du das sagst, ich meine, passionate, da kommt ja Passion, die Leidensgeschichte kann man ja damit assoziieren. Da ist ein Glaube auch mit verbunden, ein Glaube an sich selbst, an das Produkt, an das, was man macht, ein damit verbundener Einsatz. Also passionierte Teams glauben an das, was sie tun, und sie widmen sich dem voll, und da ist auch eine große Würde drin.
Ja, würde ich auch vollkommen zustimmen. Ich glaube, so ein Team weiß ganz genau, warum sie morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Ja, die haben irgendwie so ein klares Ziel vor Augen, und die machen es aber nicht nur, weil das Ziel da ist, sondern weil sie auch ans Ziel glauben oder weil es auch mit ihren Werten übereinstimmt, glaube ich, im Team.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Ja. Stimme ich auch zu.
Ja, also ich habe es schon in einem Team erlebt, hier in einem sehr, sehr großen Automobilzulieferer im Stuttgarter Raum, da gibt es diese wahnsinnig viele, aber ich sage jetzt mal keinen Namen mehr, wo dann Radarsensoren entwickelt worden sind. Und da gab es halt Leute, die einfach zur Arbeit gegangen sind, einfach mit dem Gedanken, ich möchte dafür sorgen, dass die Anzahl der Verkehrsunfälle nach unten gehen, mit meiner Technologie einfach, die einfach dafür sorgt, dass Fahren sicherer wird. Ja, weniger Unfälle, weniger Verkehrstote und so weiter und so fort. Das hat die getrieben, ja, und das hat denen einfach Spaß gemacht, in dem Kontext zu arbeiten.
Ja, ich glaube, dass so ein Ziel oder solche gemeinsamen Werte dafür helfen können, dass ein Team leidenschaftlich miteinander arbeitet. Ich glaube, aber vor allem braucht es leidenschaftliche Menschen, also die Leidenschaftlichkeit kennen und sich das auch erlauben, dorthin zu gehen und dort auch in der Arbeit hinzugehen, in diesem Punkt in sich selbst, wo sie eben ihre ganze Persönlichkeit anzapfen und nicht nur ihr gutes Denken.
Jetzt bist du ja auch Teamcoach, ja. Wie ist normalerweise dein Arbeitsablauf, wenn du neu irgendwo in eine Firma reinkommst, neu zum Team kommst? Was sind normalerweise so die Schritte, die du mit zum Team durchläufst, oder was machst du normal zum Team?
Bevor ich das Team kennenlerne, spreche ich meistens mit dem Auftraggeber und dem Teamleiter und wichtigen Personen im Team. Das sind bei Führungsteams manchmal alle, die an der Veranstaltung oder an der Trainingsmaßnahme teilnehmen. Aber es geht darum zu verstehen, zum einen, wie die sich selbst sehen. Zum anderen frage ich da auch ganz explizit nach den Emotionen, mit der sie das Team beschreiben würden. Manchmal gibt es auch keine Emotionen oder manchmal gibt es so den Vergleich, auch wir sind eher so wie ein Ehepaar nach langer Zeit. Kennen uns, vertrauen uns, aber die Musik ist raus. Und das im Vorfeld zu verstehen, wie sind die Dynamiken und wo liegen da auch die Brüche und die Hintergründe für die Brüche. Mhm. Lead to Trust führt zu diesem wichtigen Verständnis von Leadership auf der Basis von Vertrauen. Und deshalb schauen wir uns im Vorfeld auch immer die Stärke des Vertrauens unter den Teammitgliedern an, machen das meistens mit einem kleinen Assessment und sehen da oft schon, aha, wo gibt es Brüche oder wo gibt es Dinge, wo sie sich nicht trauen. Entweder sich selbst nicht, im Sinne von Selbstbewusstsein, oder eben sich dem anderen auch nicht zumuten und deshalb zurückhaltend sind im Team. Und darauf aufbauend haben wir dann einen Eintritt oder einen Aufschlag für den Teamtag oder für den ersten Workshop-Tag, wo wir meistens die Teammitglieder mit den Resultaten, diesen Ergebnissen konfrontieren und dann sehen, wie die Reaktionen darauf sind. Und das öffnet oft die Diskussion, die wir dann in einem ja möglichst sicheren Raum, vertrauensstärkenden Raum führen, um von jedem eigentlich den Input zu bekommen, der da ist, um das Team voranzubringen. Und die Voraussetzung für uns ist, also die Idee für uns ist eben immer, auf der Grundlage ist ein vertrauensvoller Umgang miteinander. Darauf aufbauen können, Konflikte dann ausgetragen werden, wenn die Leute sich sicher genug fühlen und geschätzt genug. Und darauf aufbauen kann man dann auch Entscheidungen treffen und Accountability.
Wie schafft ihr es, so einen sicheren Raum zu schaffen? Habt ihr da irgendwelche Techniken oder irgendwelche Dinge, die ihr nutzt, um diesen Raum zu schaffen? Der steht ja nicht von alleine, ne?
Da hast du recht. Da gibt es eine Reihe von Dingen, die auch in deinen anderen Serien bereits genannt wurden. In der Tat, man setzt sich ein paar bestimmte Regeln. Man spricht erstmal offen drüber. Ich glaube, ganz wichtig ist die eigene Ausstrahlung und der eigene Umgang beim Designen, Vorbereiten und Durchführen des Workshops und beim Ansprechen dieser Themen. Und dann sind auch ganz wichtig, dass man ein paar der Teilnehmer, insbesondere die Führungskräfte des Teams hat, die dort vorangehen und nicht nur sagen, so wollen wir uns verhalten, sondern dass auch Role Model und da Vorbild sind. Also ich halte diese letzten beiden Dinge, nämlich die eigene Praxis und das Hören, wann vielleicht auch jemand sich zurückhält und dann zu fragen, vorsichtig das Vertrauen zu stärken und das Vorbild von Führungskräften für fast wichtiger, also für genauso wichtig wie das Setzen bestimmter Regeln, wie Vertraulichkeit, wie Gleichberechtigung etc.
Okay.
Ich glaube, das ist auch so eine Sache. Vertrauen wird, da gibt es nur Momente und es wird immer entweder gestärkt oder es wird untergraben. Das ist so Momente der Hinwendung, wenn jemand etwas sagt und man merkt, er ist nicht ganz zufrieden, widmet man dem etwas Zeit oder nicht? Wertschätzt man, dass er was mit zitternder Stimme gesagt hat oder kritisiert man gleich, geht man gleich auf eine, also wie geht man damit um? Das sind so die kleinen Gesten, die ganz entscheidend dafür sind, wie Techniken des Vertrauensschaffens gelegt werden.
Genau, ich sehe auch ganz wichtig, dass man genau schon von Anfang sehen kann, wie wird auch mit diversen Gedanken umgegangen, so ein bisschen. Also sie ticken ja nicht alle gleich, die Leute, die in so einem Team sitzen. Und da, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig, dass jeder das Gefühl hat, ich sitze in so einer Umgebung, in der ich auch meine Meinung äußern darf und kann, ohne deswegen gleich, keine Ahnung, untergebuttert zu werden oder ausgelacht zu werden oder nicht ernst genommen zu werden und solche Sachen. Ich glaube, das ist extrem wichtig.
Einen Schritt weitergehen sogar. Nicht nur, dass ich es darf, sondern dass die Leute mit Wohlwollen und Interesse darauf schauen. Das stärkt Vertrauen. Okay. Das andere stärkt ein Gefühl vielleicht von Sicherheit. Ich fühle mich okay, dass ich etwas sagen darf. Aber das, was dann Vertrauen und damit auch die Öffnung für die Emotion, dass man sich verletzlich zu wagen zeigt und dass man mit Leidenschaft an etwas rangeht, kulturell ist ja die Leidenschaft erst sehr spät bei uns positiv konnotiert. Ja? Das ist eine Errungenschaft der letzten vielleicht 20 Jahre, dass sie auch in Arbeit sein darf. Okay. Aber dafür ist die Voraussetzung, dass wir mit Wohlwollen, im Englischen we care for what the other says, dass wir damit kommen. Mhm.
Das hat auch der Chris so ein bisschen gesagt in der Folge, in der die wir auch hatten hier mit dem Kollegen aus Dallas, der ihm auch gesagt hat, dass eben, wenn jemand was zu sagen hat, dann gibt es einfach auch diesen Raum, dass jeder auch gerne zuhört, wenn der andere was zu erzählen hat. Also das, wie du sagst, er darf nicht nur erzählen, sondern das ist auch gewünscht. Also die Leute freuen sich in Anführungsstrichen auch, wenn was kommt oder wenn was gesagt wird. Da ist ein Interesse einfach auch dabei, ne? An einem anderen Teammitglied irgendwo.
Richtig. Ne? Und das ist, also der Chris hat ja vor allem die Safety sehr betont. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, glaube ich, für leidenschaftliche Teams. Und das andere, wie du jetzt sagst, so mit Interesse zu schauen, mit Wohlwollen zu schauen, das stimuliert. Also Leidenschaft ist ja etwas, was sich gegenseitig bestärkt. So eine Upward Spiral, weshalb wir auch manchmal Angst haben, dass es außer Kontrolle gerät und wir skeptisch werden. Mhm. Das heißt, mit Wohlwollen zu schauen und aufeinander aufzubauen, also positiv, diese Ja und, das habe ich auch gedacht, oder so Botschaften, die stimulieren dann natürlich auch nicht nur Vertrauen, sondern auch Leidenschaft. Also das baut, man kann das positiv verstärken.
Mhm. Was ist der Hauptgrund, warum ihr jetzt zum Beispiel in eine Firma reingeholt werdet und ein Team coachen sollt? Was ist der Hintergedanke meistens oder der Intent, wie man auf Englisch sagen vielleicht?
Das ist sehr unterschiedlich. In wirtschaftlichen Organisationen, also in Unternehmen, sind wir vor allem im Veränderungsmanagement, Change-Bereich, auch im Turnaround-Management tätig. Und da geht es um die neue Ausrichtung der Teams, Rollen, sind die richtigen Leute am richtigen Ort, um Prozessgestaltung etc. Also um recht handfeste Fragen, die wir dann in einer Team-Coaching-Form bearbeiten. Wir arbeiten auch mit öffentlichen Einrichtungen und mit Forschungsorganisationen, also Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz-Gesellschaft etc. zusammen. Und für die, dort kann es sein, dass sie sich fragen, wie gut stehen wir eigentlich da? Wie gut sind wir? Wie würden wir unsere eigene Arbeit evaluieren? Und könnt ihr uns als Coach dort helfen, entweder ein System aufzubauen, mit dem wir die Arbeit evaluieren können, oder uns auch Ideen geben, was da zu reinkommt, was da zu berücksichtigen ist?
Was waren bisher so deine negativste Erfahrung in so einem Umfeld, wo du irgendwie reingekommen bist und gedacht hast, ach du meine Güte, also so kriegen wir das ja nie auf die Schiene?
Ja, negativ im Sinne, dass es mich an meine Leistungsgrenze gebracht hat. Und das kann ich sagen, sind Situationen, in denen die Leute sich nicht trauen und Stellvertreterkriege führen, Stellvertreterdiskussionen führen und wir lange nicht zum Punkt kommen, sondern um den heißen Brei herumgehen, reden. Und wir haben das ein Co-Leading dort gehabt und wir da standen und dachten, wir kriegen keinen Fuß auf den Boden hier. Und da ist dann auch nichts, das ist interessant, weil das Wort passioniertes Team, das war ein Leadership-Team, die ganz passionierte Ingenieure waren und die auch unbedingt wollten, aber die sich aneinander gekettet hatten, könnte man sagen, und mit recht kühler, großer Zurückhaltung bei den Emotionen waren. Also die Emotionen eher kontrolliert unterdrückt haben und auch keinen Wert sahen, die Passion oder die auch die körperlichen Reaktionen, die ja mit Leidenschaften einhergehen, als Wissensquellen, als Informationsquellen anzuzapfen. Und da eben die Brücke zu bauen und zu sagen, Leute, irgendwas steht hier, ein weißer Elefant, sagen sie im Englischen ja oft, steht hier im Raum, und da dann hinzuarbeiten, das ist sehr mühsam und war ein, ja, man kann sagen, unangenehme Erfahrung. Wir haben viel daraus gelernt, unter anderem, dass wir gute Vorbereitung, eine bessere Vorbereitung machen müssen.
Dass man nicht einfach so blind in so ein Ding reinläuft und dann feststellt, ach du meine Güte, was
richtig,
ich nie habe, oder?
Richtig.
Okay. Wie habt ihr sie am Ende gekriegt? Oder habt ihr sie gar nicht gekriegt am Ende?
Wir haben, also eine Aspekt, das war erstmal alle zu hören, das eine, und ich glaube dann auch mitzubekommen und das zu mitzubekommen, unter welch großem Druck die Teilnehmer standen und was für eine große Leistung es überhaupt war, dass sie sich 2 Tage Zeit genommen hatten, um mit uns zu arbeiten und das zu würdigen. Mhm. Und das zu sehen.
Ich meine, viele sehen ja auch, wenn du sagst, es kommt ein Coach, denken ja viele Teams, okay, das Management denkt, wir sind ein schlechtes Team, jetzt kommt ein Coach von außen, die sollen uns irgendwie jetzt auf Vordermann bringen. Hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht, dass solche, sagen wir mal, Vorbehalte da gewesen sind?
Mir gegenüber oder uns gegenüber nicht. Es war dann eher die Frage, warum machen wir Teamcoaching, wo wir eigentlich viel Besseres und Wichtigeres zu tun haben. Das heißt, so der Klassiker, wir machen lieber unser Alltagsgeschäft und lassen die Reflexion oder auch mal den strategischen Austausch oder auch mal das Streiten lieber außen vor, weil dafür haben wir ja keine Zeit. Mhm. Also jetzt der Rolle des Coaches, das habe ich nicht erlebt, dass dem mit Skepsis begegnet wurde, sondern eher, wow, müssen wir jetzt wirklich darüber nachdenken.
Okay. Ja, das glaube ich auch ganz häufig das Thema, dass man jemanden reinholt, der irgendwie mit den Teams arbeitet, aber drumherum die Strukturen und Kultur sich nicht mitändert. Weil man das irgendwie dann doch nicht mit anpackt und völlig ignoriert, dabei gehört es eben auch mit zum Gesamtsystem dazu, ne? Weil alles beeinflusst sich ja wiederum
auf jeden
gegenseitig.
Fall, ja.
Das haben wir auch schon sehr oft erlebt, ja. Gerade in meinem Kontext, wo ich sehr viel damit arbeite, dass Firmen eben gern agil sein möchten, agiles Mindset in der Firma haben möchten, Scrum beispielsweise eingeführt werden soll, wo man halt sehr häufig dann eben feststellt, okay, man möchte das gerne, aber auf einem gewissen Management-Level möchte man aber auch, dass sich nichts ändert. Ja, also die Teams da unten soll man machen, aber bei mir oben, ich möchte gerne meine Macht behalten, ich möchte immer noch gerne sagen, wo es lang geht. Und es beißt sich dann manchmal, ja. Und dann sind die Teams eben auch zu Recht manchmal da und sagen, ja, gut, dass ihr mit uns arbeitet, aber die Probleme stecken ganz woanders.
Richtig. Und da wird es auch herausfordernd für uns als Coaches, dann das zurückzuspielen und da auch aufzuzeigen, wo die Grenzen der von den Führungskräften erwarteten Veränderung liegen, wenn diese Rahmenbedingungen nicht, beziehungsweise das Vorbild nicht gelebt wird.
Okay, jetzt fängt es bei dir gerade ein bisschen an zu stören, wenn du sprichst.
Wie bitte?
Ich hoffe, es ist besser. Jetzt ist wieder gut. Gerade eben hat es ziemlich gestört, als du gesprochen hast. Aber ich denke, das wird man hoffentlich trotzdem verstehen nachher. Ansonsten schneiden wir es halt raus.
Okay.
Ne? Cool. Noch eine Frage, genau, inwiefern, da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen am Thema, ja, inwiefern spielt Führung eine Rolle, um solche leidenschaftlichen Teams zu bekommen?
Wir definieren Führung recht breit. Nämlich in dem Sinne, dass geführt wird nicht nur von vorne und mit der Standarte oder der Fahne auf dem Ross voran und das Fußvolk folgt mir, sondern das geführt werden kann auch, wie das so schön heißt, von der Seite, wo man mitläuft und beobachtet und sich verantwortlich fühlt, sowohl für den, der vorangeht, als auch für seine Kollegen, als auch für das Resultat, für das Gelingen der Gesamtaufgabe. Und dann gibt es auch noch ein recht subtiles Fühlen, kann man sagen, von hinten, wo man, das ist das Coaching, man sich gegenseitig coacht, das ist vielleicht so eine Form des Führens, das eben nicht mit dem klassischen Führen und Vorangehen übereinstimmt. Und ich würde sagen, für die Führung ist sehr wichtig für ein passioniertes, leidenschaftliches Team. Und ich meine damit aber die Führung von allen. Im Sinne, alle fühlen sich verantwortlich dafür, dass das, was das Team, die Abteilung, die Organisation erreichen soll, gelingt und stellen ihre persönlichen Ambitionen darunter.
Das ist ein bisschen das Thema Shared Leadership.
Ja, ne? Das ist ein Schlagwort und eine Form, wie das gelebt wird. Ich glaube aber, also gerade wenn wir über Leidenschaft sprechen und das so verstehen, dass dort also die gesamte Bandbreite der Persönlichkeit eingebracht werden darf und soll, dann ist es wichtig, dass alle das mittragen, denn nur wenn jeder leidenschaftlich ist, wird das ein leidenschaftliches Team. Ansonsten werde ich vorsichtig, wenn ich mitkriege, du bist neben mir irgendwie nur so mit lauwarmer Begeisterung dabei, dann fange ich an, mich zu schämen, wenn ich da, oder mir wird es peinlich, wenn ich meine Emotionen mit einbringe in die Arbeit, werde ich vorsichtig. Und insofern, Führung im klassischen Sinne von vorne ist wichtig als Vorbild, ist natürlich auch wichtig, um die Sicherheit zu schaffen, um das Wohlwollen zu schaffen, um die Rechenschaftspflicht, die gegenseitige Verpflichtung einzufordern und um das Ganze vorzuleben. Aber es geht nicht ohne ein Verantwortungsbewusstsein von jedem Einzelnen. Also es braucht Führung aller mit allen.
Genau, das sehe ich genau gleich. Das ist ja dieses Thema Führung. Das muss man ja auch immer erstmal definieren, was Führung eigentlich bedeutet. Wie du sagst, es ist nicht nur Führen von vorne, sondern Führung, das setzt sich überall im Team und auf allen Ebenen entsprechend fort.
Ja. Ja.
Das sehe ich genauso. Gut, wir haben gerade so ein bisschen Störungen da drin, in unserer Aufnahme merke ich gerade. Ich hoffe, dass man dich nachher trotzdem gut verstehen kann. Ich würde dich jetzt nochmal ganz kurz bitten, unseren Hörern nochmal wenn du jetzt noch so ein, zwei Sachen mitgeben wolltest oder solltest, meinen Hörern, was man noch machen kann, um noch mehr passionierte Teams zu bekommen. Was wäre so für dich so ein Ding, wo jeder mal auch anfangen kann und machen kann, damit es dort irgendwo vorwärts geht?
Also im ersten Schritt würde ich fragen, wollen wir ein passioniertes Team? Denn auch der Rosenkrieg wurde mit Passion gefochten. Oder die Rosenkriege, ja, Michael Douglas. Also das sind ja auch, es kann sehr zerstörerisch sein. Und wenn wir sagen, ja, wir wollen leidenschaftlich miteinander arbeiten und leidenschaftlich für unsere Kunden oder für unsere Stakeholder arbeiten, dann würde ich darüber sprechen, was das denn heißt. Also erkennt euch selbst, um dann mit Leidenschaft zu leben.
Okay.
Weil nur wenn die Leidenschaft ein Diener wird, dann kann man die Dinge besser meistern. Denn Leidenschaft per se macht noch kein gutes Team aus und macht auch noch keinen Teamerfolg aus. Aber sie kann den Erfolg immens steigern, wenn die Leidenschaft wie ein Ross vor den Wagen gespannt wird und der Wagen in die richtige Richtung gelenkt wird. Deshalb glaube ich, ja, wollen wir ein leidenschaftliches Team sein? Was heißt das für uns? Und was hilft uns, unsere Leidenschaften unsere Leidenschaften zu wecken und mit denen verbunden zu sein? Das wären so die drei Fragen, die ich mir stellen würde als Team, wenn ich ein leidenschaftliches Team werden wollte.
Das war doch ein ganz hervorragender philosophischer Abschluss von unserem Gespräch. Thomas, es war sehr spannend, mit dir zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns auch irgendwann mal wieder. Oder in dem Kontext könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da ganz hervorragend zusammenarbeiten könnten, glaube ich. Ich hoffe, es hat dir auch
gefallen. Sehr schön. Vielen Dank, Marc. Und es ist eine sehr interessante Podcast-Folge, die du da machst. Ich wünsche dir viel Erfolg damit und werde weiterhin aufmerksam zuhören.
Super, vielen Dank, Thomas. Da wünsche ich noch einen fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.